Die Radio Wissen. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Liebe aktive, liebe ehemalige Pubertanten, herzlich willkommen im Hörsaal. Der beschäftigt sich heute mit den Pubertierenden, also mit den Menschen, die nicht mehr Kind und noch nicht erwachsen, aber selbstverständlich online sind. 97% der 10-Jährigen surfen regelmäßig und die im großen News- und Bilderstrudel Anspruch haben auf Schutz.
Oh mein Gott!
Jugendkultur war immer eine Gegensatzkultur.
Im Mittelpunkt Pforzheim gab es gerade eine Plakatkampagne, wo Eltern gefragt wurden, wann sie das letzte Mal nicht auf ihr Smartphone geschaut haben und sich mit dem Kind beschäftigt haben.
Wir haben im Vorfeld die Jugendlichen gesucht im Netz und ihre öffentlichen Profile ausgedruckt. Ihr könnt sich vielleicht vorstellen, was das für einen Effekt hatte, in dem Moment, als sie den Raum betraten. Ich dachte in dem Moment, okay, sie sind geschockt, weil sie jetzt kapiert haben, okay, auch ich kann das sehen. Und da habe ich es nicht selten erlebt, dass sie dann sagten, ihr habt euch in unsere Profile reingehackt. Und dann musste ich erklären, nee.
Also die Debatte um Schulfach, Medienkompetenz oder Medienbildung haben wir jetzt, glaube ich, seit 20 oder 30 Jahren.
Wenn wir über Sozialisation sprechen, also Faktoren, die Einfluss darauf haben, wie Menschen ihre Werte ausbilden, dann ist es so, dass gerade die neuen Medien auf eine ganz starke Art und Weise der vierte große Sozialisationsfaktor geworden sind. Also neben Familie, Schule und Freunde.
Das Netz als Erzieher, neben Familie, Freundeskreis und Schule. Klar, darüber muss gesprochen werden. Haben wir gemacht in unserem digitalen Salon mit dem schönen Titel Schutz der Pubertiere. Der digitale Salon, das ist die Veranstaltung, die wir von D-Radio Wissen gemeinsam mit dem Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft einmal im Monat in Berlin veranstalten. Dieses Mal waren die folgenden drei Sachverständigen geladen. Jördis Dörner arbeitet seit fast 10 Jahren an der Schnittstelle zwischen Bildung und Medien als Medienpädagogin und Bildungsmanagerin. Sie arbeitet mit Kindern und Jugendlichen ebenso wie mit Erwachsenen und es ist ziemlich erhellend, was sie dabei so alles erlebt. Björn Schreiber ist Diplompädagoge und arbeitet bei der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter. Kurz wird das FSM abgekürzt als Referent für Medienbildung. Er arbeitet mit Eltern, Pädagogen und Unternehmen. Die FSM nimmt auch Beschwerden über jugendgefährdende Netzinhalte entgegen. Leider nicht dabei waren die Menschen, über die wir gesprochen haben, nämlich Menschen zwischen 13 und 17. Dabei hatte ich so gehofft, die Zuschauer würden vielleicht ihre jüngeren Schwestern mitbringen, ihre Brüder, Nichten und Neffen ins Schlepptau packen. Tja, aber wahrscheinlich ist es schon ganz folgerichtig, dass Jugendliche gerade eher mit dem Leben beschäftigt sind, weniger mit dem Nachdenken über das Leben als solches oder mit dem Nachdenken über Jugendmedienschutz. Matthias Rohrer aber, unser dritter Gast, ist als Jugendkulturforscher zumindest dicht dran. Er arbeitet seit 8 Jahren für das Österreichische Institut für Jugendkulturforschung. Seit 2013 lebt und arbeitet er in Hamburg. Eingangs habe ich ihm erzählt, wie ich aufgewachsen bin. Es gab 3 Fernsehprogramme in Zahlen 3. Es gab Bücher, Kassetten, später dann auch Videos. Und dabei war eins immer ganz klar. Irgendjemand hat das irgendwann produziert und ich konsumiere das hier und jetzt. Also ein ganz astreines Sender-Empfänger-Modell. Heute können Kinder und Jugendliche im Netz konsumieren, aber auch produzieren, kommentieren. Alles ist viel unübersichtlicher geworden. Meine erste Frage an Matthias Rohrer, den Jugendforscher. Angesichts dieser Vielfalt und dieser Gleichzeitigkeit, was bedeutet denn Jungsein heute?
Also ich glaube, das Wesentliche ist, dass wenn wir heute über junge Generationen sprechen, dass es vor allem eine Generation ist, die mit so einem Medienalltag aufgewachsen ist wie noch keine andere Generation zuvor. Ja, also ich mache immer gerne einen Vergleich, also es betrifft ja nicht nur junge Menschen, aber wenn man sich selber mal so ein bisschen die Frage stellt, wann war das letzte Mal, dass man sich tatsächlich irgendwo aufgehalten hat, wo nicht irgendein Medium anwesend war. Ja, also das ist nicht das Handy zumindest in der Hosentasche, kein Plakat, das irgendwie auf einen herabgeblickt hat, kein Zeitschrift, Flyer, der irgendwo herumgelegen ist. Ja. Und wahrscheinlich müssten wir heute irgendwo tief in den Spreewald gehen und alles zu Hause lassen. Dann würden wir das vielleicht irgendwie noch schaffen, irgendwo einen Raum zu finden, wo tatsächlich irgendwie kein medialer Einfluss mehr da ist.
Und aber das betrifft uns ja, wie du sagst.
Genau, das betrifft uns alle. Ich glaube, der große Unterschied ist, wenn wir über Sozialisation sprechen, also Faktoren, die Einfluss darauf haben, wie Menschen ihre Werte ausbilden, wie sie sozusagen zu ihrem Selbst werden, dann ist es so, dass gerade die neuen Medien auf eine ganz starke Art und Weise sozusagen der vierte große Sozialisationsfaktor geworden sind. Also neben Familie, Schule und Freunde. Ja, und der einen ganz großen und massiven Einfluss hat und dieser Einfluss noch steigen wird. Ja,
Ist deine Prognose?
Und das ist meine Prognose. Ja. Das ist, glaube ich, so einer der ganz spannenden Faktoren, wenn man sich mit neuen Medien, gerade mit digitalen Medien auseinandersetzt. Welchen Einfluss haben die auf das Aufwachsen junger Menschen heute? Auch ganz objektiv ranzugehen, was sind die guten Dinge, was sind die schlechten Dinge und wie gehen wir damit um?
Bevor wir dazu kommen, nochmal, wenn du sagst, die Medien sind prägen zu einem gewichtigen Teil, also zu einem Viertel, wenn wir es jetzt so grob aufteilen wollen, Kinder und Jugendliche mit. Es gibt eine Studie von euch aus diesem Jahr, da geht es auch darum, wer beeinflusst wen, was, wie, die Transformers, wie Jugendliche Kultur und Gesellschaft verändern. Also da seht ihr ja eher Jugendliche als einen Faktor, der was anfasst und umkrempelt. Wie denn? Was machen die denn? Was transformieren die?
Im Endeffekt unsere, wenn man es in Jugendsprache ausdrückt, das, was in ist heute. Also das ist, wir sind heute in einer Situation, wo wir auf einer kulturellen Ebene nicht mehr sozusagen die Alten vorgeben, was gerade irgendwie modern ist und toll ist, sondern sozusagen es dreht sich um und was heute in unserer Gesellschaft als kulturell top gilt, ja, kommt von jungen Menschen und was junge Menschen.
Ist das
Menschen
so neu? Ist das nicht, seit wir überhaupt drauf gekommen sind, ach Mensch, die sind ja irgendwie keine Kinder mehr und auch noch nicht Erwachsene, das sind Jugendliche, die pubertieren. Seit die was haben, was, wo Musik rauskommen kann oder so, reden wir nicht seither schon davon, dass die definieren, was angesagt ist oder dass es zumindest im Gegensatz zu dem ist, was schon Großmutter wusste?
Also ich glaube, das Wichtige ist dieser Gegensatz. Also das ist, die Jugendkultur war immer eine Gegensatzkultur, die sie auf eine gewisse Art und Weise sozusagen immer darüber definiert hat, alles anders zu machen, als die Vorgängergenerationen gemacht haben. Heute sind wir in der Situation, dass die älteren Generationen ganz schnell anfangen, die Dinge, die sie in der Jugendkultur entwickeln, zu übernehmen und zu ihrer eigenen Kultur zu machen. Wir können immer weniger von so einer Gegensatzkultur sprechen. Ja? Und die Entwicklung wird auch immer schneller. Es ist dann nicht so, dass die jetzt irgendwie was Neues Kulturelles ausprägen, das wächst dann mit ihnen mit und ist dadurch dann irgendwann in der Erwachsenenkultur angekommen, weil einfach die jungen Menschen alt geworden sind, sondern ältere Generationen übernehmen sozusagen Dinge, die in jugendkulturellen Welten entstehen und eignen sie sich an.
Schöne Scheiße für die, die die Szene oder Kultur erstmal in die Welt gebracht haben. Wenn sie dann sehen, die nehmen mir die Eltern und Großeltern aus den Händen. Jetzt sprechen Marktforscher Jördis von digitaler Volljährigkeit mit 10, weil, so wird da argumentiert, 97% der 10-Jährigen ist regelmäßig online. Wer volljährig ist, ist ja auch mündig. Trifft es hier auch zu?
Also ich glaube, es ist ganz schwierig, da so ein ganz genaues Alter irgendwie festzumachen. Also es ist auf jeden Fall, die Entwicklung hin zur Medienkompetenz ist ein Prozess. Also man kann eigentlich nie sagen, man ist jetzt irgendwie kompetent und jetzt irgendwie fertig.
Führerschein oder so?
Genau, sondern das ist ein Prozess, weil sich ja auch, wie wir gerade gehört haben, die Medienwelt da draußen permanent ändert. Also das kann ja schon per se irgendwie nicht zu Ende sein. Insofern ist es ganz schwierig und kommt natürlich auf den Einzelfall irgendwie auch drauf an, wie weit man schon in der Lage ist, auch bestimmte Gestaltungsabsichten zum Beispiel auch in Medien zu durchschauen und uns auch Medien selbstkritisch zu nutzen und zum Beispiel eine Recherchekompetenz auszuprägen, dass man eben die Informationen, die man über Suchmaschinen oder Google findet, ja gewissermaßen einordnen kann.
Also jetzt haben wir dieses glitschige Seifenstück Medienkompetenz, wo du schon gleich sagst, entspannt euch, wir können nicht sagen, wann die erreicht ist. Es gibt kein Zertifikat, keinen Test, mit dem man sich das attestieren kann. Vielleicht versuchen wir trotzdem noch mal ein bisschen genauer herauszuarbeiten. Wo zeigt die sich? Wie lässt die sich messen? Wie stellst du die fest? Also wo denkst du, ja, ganz praktisch, der oder die ist alt genug, um 2 Stunden zu surfen und zu checken, was ihr oder ihm da begegnet?
Na, wir Medienpädagogen arbeiten immer gerne mit Medienkompetenzmodellen, also ganz theoretischen Modellen, die verschiedene Dimensionen dieser Medienkompetenz im Prinzip ausmachen. Keine Sorge, die will ich jetzt hier irgendwie nicht erklären. Aber die haben im Kern eigentlich immer so 3 Bereiche. Und das ist zum einen so dieses Wissen über Medien. Dann hat man da immer einen Bereich drin, der so eher das praktische Handeln betrifft, also dass ich im Prinzip die Medien auch benutzen kann, ganz praktisch, also Fähigkeiten könnte man sagen. Und der 3. große Bereich ist so dieses Bewerten, kritisch beurteilen, Einstellungen entwickeln, Normen, Werte und so weiter. Das sind so immer diese 3 großen Bereiche, die auch nicht getrennt voneinander irgendwie zu sehen sind, sondern die da gewisse Überschneidungen auch haben, aber wo wir jetzt als Medienpädagogen immer versuchen, drauf abzuzielen, wenn wir sagen, wir machen jetzt ein Projekt oder ein Projektkonzept, dann gucken wir immer, okay, was wollen wir denn jetzt ganz gezielt zum Beispiel fördern und was ist so die Zielstellung, der Endpunkt?
Wo wird diese Art von Medienkompetenz vermittelt, gelehrt oder überreicht? Also machen das die Eltern, machen das die Lehrer, macht das das Internet selber?
Ja, momentan im Prinzip überall, kann man auch schon wieder sagen. Einerseits natürlich durch die Medien selbst, aber auch durch Peergroups, also Gleichaltrige zum Beispiel, durch die Eltern, dann in allen Institutionen, wo sich Jugendliche so aufhalten, also das heißt in Schule, in außerschulischen Bildungseinrichtungen, da findet das so an sich statt. Manchmal ist es gar nicht so transparent und sichtbar unbedingt, dass man jetzt gerade Medienkompetenz erwirbt.
Das ist sogar in den
genau, das ist in allerwenigsten Fällen vielleicht der Fall, dass wenn zum Beispiel im Biologieunterricht oder sowas der Lehrer sagt, ja, jetzt recherchiert mal dieses oder jenes, dann erwerbe ich ja in dem Moment schon auch eine gewisse Recherchekompetenz, aber er macht ja in dem Sinne jetzt keinen Medienkompetenzunterricht. Und so verstehen wir uns Medienpädagogen im Prinzip auch, dass Medienkompetenz eigentlich so was ist, was alle Bereiche von Bildung so ein bisschen durchzieht und eigentlich so fächerübergreifend, wenn man jetzt mal von Schule ausgeht, auch Bestandteil ist oder auch manchmal ein bisschen mehr haben könnte.
Björn, ich schätze, dass du soweit da zustimmst bei der Definition Medienkompetenz, wo die vermittelt werden könnte, sollte.
Ich mag den Begriff der Medienbildung lieber, weil das aus meiner Sicht einen ganzheitlicheren Ansatz mit sich bringt, dass nämlich Medien ein immanenter Bestandteil von Bildungsprozessen und Persönlichkeitsentwicklungsprozessen von Kindern und Jugendlichen sind und somit auch immanent mitgedacht werden müssen und das auf verschiedenen Ebenen. Das können wir trotzdem mit dem Medienkompetenzmodell ganz gut miteinander verbinden. Das können wir sogar mit deinem Modell der Sozialisation durch Medien verbinden, aber es erweitert das Ganze nochmal ein bisschen, weil Medien sind nicht was Einzelnes, was Abgegrenztes, was jetzt auf Kinder und Jugendliche zukommt oder auch auf Erwachsene zukommt, sondern das beeinflusst ja auch andere gesellschaftliche Instanzen. Das verändert die Form der Lehre durch Lehrer in Schule, das verändert das familiäre Verhalten, das verändert Eltern. Also im Mittelpunkt Vorpommern gab es gerade eine Plakatkampagne, wo Eltern gefragt wurden, wann sie das letzte Mal nicht auf ihr Smartphone geschaut haben und sich mit dem Kind beschäftigt haben. Also das ganz besonders digitale mobile Medien verändern alle gesellschaftlichen Bereiche und der Begriff der Medienbildung kann das, glaube ich, ein bisschen besser fassen und auch nochmal so ein bisschen besser einordnen.
Und da höre ich draus, dass du sagen würdest, solche Vorschläge wie Medienbildung oder Medienkompetenz als Schulfach brauchen wir nicht, weil es durchzieht ja alles. Das kann, wie Jördes sagte, im Bio-Unterricht vorkommen, es kommt zu Hause vor, in einem ganz normalen Familienleben und sollte auch Bestandteil sein in anderen Unterrichtsfächern. Oder sagst du, nee, stopp, wir brauchen schon nochmal eine Doppelstunde die Woche Medienkompetenz und damit nicht, ist nicht EDV-Programmieren oder sowas gemeint, sondern verstehen, was ich da tue.
Also die Debatte um Schulfach Medienkompetenz oder Medienbildung haben wir jetzt, glaube ich, seit 20 oder 30 Jahren und die wechselt sich immer wieder. Die Argumentationslinien sind ein eigenes Schulfach, würde nochmal auf das Thema fokussieren. Und das ist wäre sinnvoll, auch aktuelle Tendenzen und Herausforderungen nochmal zu thematisieren und stärker zu thematisieren. Das Argument dagegen ist, dass wir eine fächerübergreifende Behandlung von Medienthemen auch in schulischen Kontexten haben müssen, um sozusagen das nicht in irgendein Fach abzuschieben. Und ich glaube, der Mittelweg ist ganz sinnvoll. Also wir brauchen Medienbildung.
Ein bisschen ein Schulfach und ein bisschen kein Schulfach? Also ja, ich meine, da gibt es ja keinen Mittelweg.
Na doch, der Mittelweg ist folgender. Wir brauchen Medienbildung in alle Fächer integriert. Also Medien müssen immanenter Bestandteil von Unterricht sein, auf einer didaktischen Ebene als auch auf einer thematischen Ebene. Aber bestimmte Herausforderungen, die vielleicht nicht im Schulfach Mathematik behandelt werden können, haben durchaus auch ein extra Fach verdient. Also wir reden gerade in der Debatte um Pflichtfach Informatik, um sozusagen auch so technische Hürden nochmal genauer mit Kindern und Jugendlichen diskutieren und erklären zu können und auch die gesellschaftliche Ebene dahinter erklären zu können. Und ich glaube, da wird ein ganz guter Schuh draus.
Zustimmung von eurer Seite, Jördis?
Eine Ergänzung. Im Prinzip, ich bleibe mal kurz bei diesem Begriff Medienkompetenz, weil da kann man, glaube ich, ganz schön anschließen. Ich hatte ja gesagt, dieser erste große Bereich ist so dieser Medienwissensbereich. Und ich glaube, das ist tatsächlich dann das, was du meinst, also dieses Wissen über die Medien, was ja so erstmal per se in keinem anderen Fach stattfindet. Und genau, das als ergänzenden Punkt dazu. Okay. Wie diese Modelle im Prinzip auch mit der Praxis dann irgendwie doch wieder zusammenfassen.
Matthias? Ich finde ja die viel spannendere Frage gar nicht, wo die Dinge vermittelt werden sollen, sondern wer sie vermitteln soll. Ja, also weil wir erleben, also wir haben gerade in Wien eine Studie zu dem Thema auch gemacht und es ist durchaus so, dass wenn wir uns so den klassischen Medienkompetenzbegriff ansehen, also wo man dann den Leuten irgendwie beibringt, wie man recherchiert und wie man Quellen bewertet und solche Dinge macht, dass hier Jugendliche es durchaus für angebracht finden, wenn das dann der Lehrer, die Lehrerin ihnen irgendwie beibringt. Ja, aber kaum geht es um diese jugendkulturelle Nutzung. Ja, dann trauen sie niemandem diese Kompetenz zu. Also das ist, die kann dann zwar irgendwie ein Schulfach machen, das Medienbildung heißt, ja, und da stellt sie dann vorne irgendwer hin und erzählt ihnen dann, das da dürfen sie machen und das sollen sie nicht machen und das ist gefährlich. Das ist nur zu befürchten, dass es nicht ankommt.
Das heißt, du würdest dafür plädieren, was, glaube ich, Jördis eingangs auch mal erwähnte, dass es über die Peer Group vermittelt wird. Es gibt ja entsprechende Projekte, wo dann Schülerinnen und Schüler als Scouts oder so irgendwie als Mentoren erstmal geschult werden und dann auf ihresgleichen losgelassen.
Ich glaube, es muss auf ganz vielen Ebenen passieren. Also das soll jetzt nicht bedeuten, dass das jetzt irgendwie komplett aus dem Schulunterricht raus muss und dass die Eltern nicht mehr damit beschäftigen sollen. Aber ich glaube, man muss einfach ein bisschen umfassender sehen. Also Medienbildung, wo ich durchaus zum Beispiel auch die Anbieter oder große Anbieter von Webinhalten ja, durchaus auch wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad mit an die Hand nehmen muss, solche Dinge zu vermitteln.
Aber wer nimmt die gerade nochmal an die Hand, so Leute wie Björn? Von
der das ist FSM. Eine gute Frage, wer das machen kann. Ja. Also das ist, glaube ich, eine große Diskussionsebene. Ja.
Björn, nimmst du die an die Hand, die Anbieter?
In bestimmten Momenten schon. Also wir Unternehmen sind ja Mitglieder bei uns und wir beraten sie zum Thema Jugendmedienschutz in bestimmten Fällen, auch zum Thema Medienbildung. Wenn es darum geht, dass ein Unternehmen ein neues Angebot herausbringen möchte, sind wir auch dafür da zu sagen, okay, hast du an die und die Sicherheitsaspekte gedacht, hast du, wenn es um die
Zielgruppe geht. Was ist das denn konkret? Was ist eure Checkliste?
Das ist
also ich bin Facebook und will irgendwas Neues auf den Markt werfen. Was du sagst mir, liebes Facebook, erstens, zweitens, drittens.
Nee, das kann man nicht so ganz allgemein sagen. Es geht um das Angebot. Wir müssen erstmal analysieren, welche Inhalte hat dieses Angebot, wie ist es aufgebaut, was ist eigentlich die Zielgruppe. Es gibt auch Angebote, die nicht Kinder und Jugendliche als Zielgruppe haben. Und mit welchen Maßnahmen haben wir bestimmte Sicherheitsaspekte involviert und in welchen nicht. Und wenn es dann nochmal stärker in die Richtung Medienbildung geht, das heißt, ein Anbieter möchte stärker Kinder und Jugendlichen Inhalte vermitteln, dann hat man nochmal ganz andere Möglichkeiten. Dann geht es aber auch um sowas wie eine Ansprachehaltung für die einzelne Zielgruppe. Da geht es aber auch um sowas wie Sicherheitsaspekte etc. Wir reden neuerdings im Jugendmedienschutz von dem sehr sperrigen Begriff Safety by Design. Das heißt, schon im Vorfeld, bevor ein Angebot überhaupt startet, also schon dann, wenn es geplant wird, müssen wir mit Sicherheitsaspekte mit berücksichtigen und schauen, wie können die auch nachher wirklich verwirklicht werden.
Mhm. Auf so Sachen käme ich nachher gerne noch zu sprechen und würde dann gerne noch in eurem Bereich Medienkompetenz, Medienbildung bleiben. Vielleicht nochmal eine Frage, die dann mehr auf die Ausstattung, die die Kinder oder vor allen Dingen jetzt Jugendlichen schon mit sich bringen. Wir hatten, ich glaube, vor ziemlich genau einem Jahr eine Diskussion über Porno im Netz und da sagte uns der Experte, Porno ist veralltäglicht, das war so der Terminus. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass irgendjemand von uns eine 12-Jährige oder einen 12-Jährigen kennt, der noch nicht Porno konsumiert hat und das auch regelmäßig tut. Die meisten kommen damit plus minus klar und können diese Clips vom eigenen Leben unterscheiden, sprich die haben ihre Kompetenz ausgebildet, um euch da beiden gerecht zu werden, innerhalb ihrer Peer Group. können wir vielleicht ganz pragmatisch hoffen, das ist bei vielen Inhalten so, es gibt da so eine Robustheit oder Widerstandsfähigkeit, Matthias?
Das wäre wahrscheinlich eine Frage an einen Psychologen.
Ja, oder an den Jugendkulturforscher.
Ja. Tatsächlich ist es, glaube ich, eher eine Frage, die wahrscheinlich ein Psychologe beantworten müsste, also das, damit setze ich mich wenig auseinander. Aber ich glaube, vielleicht macht es einen anderen Punkt auf, der, glaube ich, hier immer ganz spannend ist, nämlich wie man mit den Dingen umgeht. Also das geht man eher in die Verbotsrichtung, guckt man jetzt irgendwie, dass man irgendwie von den Smartphones auf welche Art und Weise dann diese Inhalte auch immer irgendwie wegbekommt, was ich persönlich für unrealistisch halte. Oder muss ich mir sozusagen eher die Frage stellen, wie und wo kann ich sozusagen diese Tendenzen, damit man mit diesen Inhalten umgehen kann, unterstützen kann und wo muss das passieren und wie muss das passieren?
Ja, das du hattest aber.
Ja, so auch so ein bisschen genereller dazu ist manchmal meine Beobachtung in solchen Diskussionen von Erwachsenen, dass sie eben sagen, naja, du bist ja jeden Tag da und du benutzt das ja irgendwie andauernd. Dadurch bist du automatisch kompetent, nur weil du jeden Tag damit zu tun hast. So, das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, weil ich eben auch ganz konkret in diesen Projekten erlebe und ich bin jemand, der ist sehr, sehr offen und unterstellt erstmal allen eine sehr, sehr hohe Kompetenz in den Sachen, das nur so kurz zur Einordnung, dass Jugendlichen oder Jugendliche gerade eben auch, wenn es darum geht, geht zwar ein bisschen weg vom Porno jetzt gerade in dem Moment, aber wenn es um die Tragweite ihres Handelns zum Beispiel geht, eben das noch teilweise noch nicht so wirklich einschätzen kann oder können, was
woran
eben...
Woran machst du das fest? Was wäre das für ein Beispiel? Wann merkst du das?
Soll ich ganz kurz bei diesem Thema Social Networks bleiben? Da kann ich's,
das Thema ist mir egal. Okay. Mir ging es um ein Beispiel. Woran siehst du, die können zwar bedienen, aber sind vielleicht dann doch noch nicht so weit, dass man sie damit alleine lassen kann.
Eine ganz konkrete Erfahrung aus einem Projekt zum Thema Social Media, wo es darum ging, Jugendliche in Social Media fit zu machen. Methodisch habe ich das folgendermaßen gemacht. Wir haben im Vorfeld die Jugendlichen gesucht im Netz und ihre öffentlichen Profile ausgedruckt und im Workshop-Raum im Prinzip ausgehangen. Das heißt, Sie und ihr könnt sich vielleicht vorstellen, was das für einen Effekt hatte, in dem Moment, als Sie den Raum betraten.
Und zwar?
Sie waren geschockt. Ich dachte in dem Moment, okay, Sie sind geschockt, weil Sie jetzt kapiert haben, okay, auch ich kann das sehen. Oder wir haben dann im Gespräch das natürlich so ein bisschen erörtert, was Sie glauben, wie wir an die Informationen gekommen sind und was es mit Ihnen macht und so weiter. Und da habe ich es nicht selten erlebt, dass Sie dann sagten, naja, ihr habt euch in unsere Profile reingehackt. Und dann musste ich erklären, nee, wir haben einfach nur eure öffentlich zugänglichen Profile im Prinzip ausgedruckt. Und ein anderes schönes Beispiel, was das vielleicht noch so ein bisschen deutlicher zeigt, wir hatten einmal eine Klasse, da haben wir uns die Zähne ausgebissen und haben keinen Schüler finden können im Netz und dachten so, Mist, es funktioniert diese Methode nicht. Und da haben wir bei einer Schülerin auf dem Instagram-Profil den Profilnamen, also ihren Profilnamen in Facebook gefunden. Und das war unser Zugang. Wir haben den ganzen Rest der Klasse darüber gefunden. Das haben wir ihnen auch so offengelegt und erklärt, dass man eben, und das ist auch so ein Punkt, wo ich merke, das überschauen sie oder das, da ist das Verständnis vielleicht noch nicht so stark ausgeprägt.
Über welche Jahrgangsstufe oder welches Alter sprechen wir jetzt bei den Beispielen?
Das war in dem Fall so 5., 6. Klasse. Das heißt, wie alt sind die dann?
12,
genau, sowas in dem Dreh. Das lässt sich aber auch nicht so ganz verallgemeinern. Das kommt auch wirklich sehr auf deren Bildungshintergrund, also Schulart zum Beispiel, auch drauf an. Ich war bei dem Instagram-Beispiel, genau, dass sie im Prinzip dadurch gemerkt haben, okay, ich bin nicht nur für meine eigenen Daten verantwortlich, sondern ja auch für die meiner Mitschüler. Und das sind so Punkte, wo ich sehe, okay, das sollte man schon irgendwie thematisieren und man kann nicht davon ausgehen, nur ein 12-Jähriger irgendwie den ganzen Tag im Netz rumhängt, dass er alles auch schon weiß und das ganz toll bedienen kann.
Das heißt, Björn, das übersetzt, es fehlt dann mitunter die Kompetenz, die Komplexität zu bewerten, wie Dinge miteinander zusammenhängen?
Ich glaube, die fehlt nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, sondern auch bei Erwachsenen. Wir haben vorhin über digitale Mündigkeit geredet. Ich wage zu behaupten, dass auch viele in der Erwachsenenwelt die nicht haben. Aber ja, durchaus. Und um nochmal auf das Thema, auf das Beispiel Pornografie zurückzukommen, ich glaube, das verdeutlicht es ganz gut. Porno ist ja nicht gleich Porno. Und wir haben so unterschiedliche Darstellungsformen und deshalb auch so ein sehr komplexes System im Jugendmedienschutz, nicht ohne Grund, weil bestimmte Inhalte einfach auch, und da können sie auch noch so fit und reflektiert sein, bestimmte Inhalte können sie einfach auch verstören. Und darüber müssen wir halt auch reden. Auch da müssen wir ein bestimmtes Schutzmaß gewährleisten. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass Jugendliche auch selbst bestimmte Schutzbedürfnisse haben. Auch die möchten nicht auf alle Inhalte zurückkommen. Also wir haben, wenn wir das Thema Hate Speech besprechen, was aus meiner Sicht ein Problem in der Erwachsenenwelt ist, da haben wir sicherlich auch Jugendliche, die durchaus sehr kritisch damit umgehen und sagen, das möchte ich eigentlich nicht sehen. Das ist nicht die Art, wie ich den digitalen Raum für mich entdecken und gestalten möchte. Insofern sind auch Schutzmaßnahmen in bestimmten Fällen durchaus ganz sinnvoll.
Sagt Björn Schreiber, seines Zeichens Medienreferent bei der FSM, der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter, in unserem digitalen Salon zum Thema Jugendmedienschutz.
Die Radio Wissen, Hörsaal.
An dieser Stelle fragte ein Zuschauer, welche Rolle denn offene und verdeckte Werbung in den Überlegungen der Jugendschützer spielen. Was passiert, wenn meine vermeintlich supergute Freundin Bibi in ihrem Beauty Palace diesen super, super tollen Lippenstift empfiehlt? Hat der Jugendmedienschutz sowas als Thema auf dem Schirm? Nochmal Björn Schreiber von der FSM.
Also das Thema Werbung ist ein Thema im Jugendmedienschutz. Wir reden eigentlich grundsätzlich von der Trennung von Werbeinhalten und redaktionellen Inhalten in den Angeboten. Und ich weiß, dass die Landesmedienanstalten sich, glaube ich, gerade um das Thema Influencer-Marketing und Co. kümmern und da auch gerade Richtlinien dazu veröffentlichen oder zumindest diskutieren.
Matthias nickte so wissend?
Oder ja, ich halte das also aus Forschungssicht sehr relevant, weil wir wissen, dass dieses Influencer-Marketing wunderbar super funktioniert bei den Jugendlichen, dass sie zwar von sich sagen, dass sie das schon als Werbung wahrnehmen, aber wir auf der anderen Seite auch wissen, dass sie ganz viel dazu neigen, dann einfach Produkte zu kaufen, die sie dort empfohlen bekommen, weil obwohl sie irgendwie von sich aus glauben, das durchaus als Werbung wahrzunehmen, kommt gleichzeitig irgendwie der Schluss, dass sozusagen, also ist vielleicht der gute Ausdruck hat gewesen, die Freundin Bibi schon kann Blödsinn sozusagen bewerben wird. Und das ist von dem her halte das für sehr wichtig, sie auch mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Ne?
Aber um das nochmal zu ergänzen, umso wichtiger sozusagen auch nochmal die Aufgabe der Medienbildung, sozusagen Strukturen dahinter zu thematisieren. Also es ist natürlich in solchen Momenten da auch Werbeeinnahmen dahinter stecken, dass da dahinter auch immer eine Frage der Reichweite steckt und Co. Das ist sozusagen auch durchaus ein wichtiger Auftrag der Medienbildung.
Und ich glaube, das Beispiel zeigt auch so ein großes Problem, das man grundsätzlich hat, wenn man über den Umgang mit Medien von Jugendlichen und jungen Erwachsenen und teilweise auch Erwachsenen spricht, dass die Probleme und die Gefahren durchaus irgendwie bekannt sind, aber sie immer glauben, dass ihnen das nicht passiert oder dass sie nicht darauf reinfallen. Also das ist halt immer ganz, ganz schwierig, also das ist ihnen zu vermitteln, dass das sie durchaus betrifft. Ja, weil es ist immer nur etwas, was andere betrifft. Ja, man weiß dann schon, dass es ein Problem sein könnte, wenn man das macht oder dass das passieren kann. Aber das sind halt immer Dinge, die ihnen sicher nicht passieren, weil sie eh genug sozusagen Wissen haben. Und das ist natürlich dann ganz schwierig, einen Zugang zu finden. Ja, also bei jemandem, der irgendwie von sich selbst davon überzeugt ist, dass er hier sozusagen der absolute Profi ist.
Und da trifft man natürlich volle Kanne zu, was Björn eben sagte, geht uns ständig auch so. Wir zahlen irgendwas im Internet mit Visa und stellen fest, 20 weitere Verkäufe, die ich nicht persönlich getätigt habe oder irgend sowas. Also sprich, die Struktur gibt ja diese Probleme vor und wir können hier alle vier schlau sitzen und sagen, ja, projizieren wir das dann vielleicht auch ein Stück weit in die Kinder und Jugendlichen, die natürlich nochmal ein anderes Schutzbedürfnis und auch ein Anrecht darauf, geschützt zu werden haben, als wir, wenn wir denn dann wirklich volljährig sind? Oder würdest du sagen, man kann daran auch was ändern oder kann man es nur zur Kenntnis nehmen? Es gibt diese Probleme.
Ja, ich glaube, es unterstreicht eben das, was ich vorher schon gesagt habe, dass es, glaube ich, der wichtige Diskussionspunkt ist und wo die Überlegungen hingehen sollten, ist eher sozusagen dieses Wer und Wie kann man sozusagen Medienbildung vermitteln, ja, und weniger das Wo. Wir waren heute noch nicht dabei und ich hoffe, sie kommt auch nicht auf. Aber sonst ist ja so dieser Klassiker, dass dann immer gestritten wird, ob das jetzt in der Familie passieren muss oder in der Schule passieren muss. Und das halte ich halt für einen völlig falschen Zugang. Ja, sondern es ist tatsächlich eher so, wer, ja, das ist, glaube ich, die ganz wesentliche Frage, und wie und gar nicht so sehr, wo man das dann macht. Ja, ob das dann in einem konkreten Unterrichtsfach ist oder in der Familie passieren muss oder wie auch immer.
Meinte Matthias Rohrer, der für das Österreichische Institut für Jugendkulturforschung arbeitet. Die nächste Frage aus dem Publikum: Gibt es eigentlich Bundesländer, in denen der Bereich Medienbildung schon im Lehrplan verankert ist? Medienpädagogin Jördis Dörner antwortet.
Ja, Berlin-Brandenburg zum Beispiel hat einen neuen Rahmenlehrplan mit einem Basiscurriculum Medienbildung. was eben besagt, dass Medienbildung fächerübergreifend vermittelt werden soll, wo eben auch wieder dieses Medienkompetenz-Dings drin vorkommt mit verschiedenen Kompetenzbereichen, die sie eben wirklich von Grundschule an bis in die Oberstufe durchziehen.
Und wie schlägt sich das dann nieder? Ist das eine Absichtserklärung oder in welcher Weise wird das nachgehalten, dass das auch stattfindet?
Das ist momentan eine sehr, sehr spannende Frage, da der Lehrplan jetzt gerade erst an den Start geht und alle Schulen natürlich dastehen und sagen, what sollen wir machen? Und da starten momentan ganz viele Pilotprojekte. Ich bin da jetzt nicht direkt als Person unmittelbar einbezogen. Ich erlebe das ja dann immer nur quasi in vermittelter Art und Weise über die Lehrkräfte, die da ganz viel Unterstützung momentan eben von medienpädagogischer Seite genau deswegen nachfragen. Und da geht es zum einen natürlich darum, das Thema Medien im Unterricht direkt im Prinzip zu integrieren, aber auch darum, die Zusammenarbeit und die Kooperation mit außerschulischen Partnern auch zu stärken.
Folgerichtig dann die nächste Frage aus dem Publikum. Findet dieser riesige Bereich Medienbildung, Medienkompetenz denn auch in der Lehrerausbildung statt? Tja, willkommen im deutschen Föderalismus. Nochmal Jördes.
Auch ein großes Thema.
Da empfehle ich mal, den digitalen Salon zum Thema Petucation nachzuhören, lieber Benedikt. Aber Jördes antwortet trotzdem sicherlich gerne.
Nee, ich kenne leider kein super Positivbeispiel, weiß nicht, ob ihr es kennt, aber das ist tatsächlich so ein Punkt, der immer wieder gefordert wird, das auch flächendeckend und verbindlich in die Lehrer und natürlich auch die Ausbildung aller Pädagogen, also es betrifft natürlich auch Erzieher, Sozialpädagogen, also in alle Bildungsarbeiterinnen und deren Ausbildung und Fortbildungen natürlich dann auch zu integrieren.
Also um das vielleicht noch zu ergänzen, zum einen zu den Rahmenlehrplänen, was gerade ein ganz spannender Diskurs ist, dass die Kultusministerkonferenz erarbeitet gerade ein Strategiepapier zur Bildung in der digitalen Gesellschaft und hat da auch versucht, sehr breit Akteure einzuladen, daran mitzudiskutieren. Also da bewegt sich was. Und wir haben eigentlich auch in nahezu allen Bundesländern Rahmenlehrpläne. Das ist dann immer wieder die Frage der Umsetzung. Und bei den Universitäten, wir haben die Freiheit von Forschung und Lehre, deshalb ist es noch diffiziler und komplizierter zu schauen, welche Strukturen sind da eigentlich schon vorhanden. Aber auch da gibt es durchaus angenehme und positive Beispiele. Also das Thema der digitalen Bildung, das ist, glaube ich, was ganz Gutes, ist gerade mehr denn je auf dem Schirm, auch von Bildungseinrichtungen. Und ich glaube, die verspüren auch endlich mal einen positiven Druck. Wir diskutieren gerade digitale Bildung nicht immer nur unter den Negativaspekten mit den schlimmen, großen, gemeinen Sachen, die da passieren können, sondern auch mal positiv konnotiert, auch möglichkeitskonnotiert, was ich ganz angenehm finde.
Ich würde jetzt trotzdem aber gerne auf die schlimmen, großen, bösen Sachen zu sprechen kommen. Ich hatte ja vorhin schon die Frage nach der Repression angekündigt. Bei euch, also bei der FSM, können sich ja Menschen auch über jugendgefährdende Seiten beschweren. Mhm. Und die Zahl der Beschwerden ist in den vergangenen 5 Jahren ziemlich rasant angestiegen. Von 1740 im Jahr 2011 auf fast 5500 2015. Die Zahlen habt ihr erst vor kurzem jetzt veröffentlicht für 2015. Woher kommt das? Also gibt es mehr große, böse, schlimme Angebote oder ist die Sensibilität gestiegen und ihr werdet auch eher wahrgenommen als eine Stelle, der ich das mal melde, wenn es mir auffällt?
Ist, glaube ich, eher Letzteres. Wir haben eine größere Sensibilität für Herausforderungen im digitalen Raum. Das merken wir zum Beispiel, dass wir einen Anstieg von rechtsextremistischen Inhalten, die gemeldet wurden, hatten. Also auch gerade in der Debatte zum Thema Hate Speech und Co. wurde diesbezüglich mehr gemeldet. Und zum Zweiten ist unsere Beschwerdestelle ja sozusagen keine staatliche Instanz und das bringt bei bestimmten Themen wie Themen, die auch strafverfolgungsrechtlich relevant sind, wie Kinder- und Jugendpornografie, die bei uns anonym in der Beschwerdestelle gemeldet werden können, glaube ich, nochmal ein Stück weit Sicherheit für den Melder. Mhm. Das sind, glaube ich, so Momente.
Und es gibt ja eine ganze Reihe von Institutionen, Gremien und Ämtern, die sich um Jugendmedienschutz kümmern. Würdest du sagen, insgesamt ist der deutschlandweit ganz gut entwickelt und aufgebaut oder beklagt ihr eher die Leerstellen und Löcher?
Also im Vergleich zu anderen europäischen Ländern haben wir, glaube ich, ein sehr diffiziles und sehr komplexes System im Jugendmedienschutz. Wir haben verschiedene Hoheiten, bestimmte, also die Telemedien liegen auf der Ebene der Länder durch den Jugendstaatsvertrag, die an DVDs und Co. liegen beim Jugendschutzgesetz. Wir haben ganz verschiedene unterschiedliche Akteure, die intensiv miteinander im Austausch sind. Aber wenn man mal so einen Wunsch äußern dürfte, würde ich mir auch durchaus eine Vereinfachung des Systems wünschen. Und das auch gerade in Bezug auf die eigentliche Zielgruppe, nämlich Jugendliche und deren und auch durchaus deren Erziehungsberechtigte.
Wie könnte das denn
weil das
aussehen?
System zu durchschauen, ist unheimlich schwierig.
Und wie könnte so eine Vereinfachung dann eben aussehen? Also wir sind im föderalistischen Land, wir haben die verschiedenen Akteure, die du jetzt benannt hast. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Oder wie zentralisierst du das?
Das ist eine Frage, die ich ad hoc nicht beantworten kann. Ich glaube, darüber diskutieren alle Jugendmedienschützer auch schon eine Ewigkeit und finden uns lang auch gerade unter dem Aspekt des Föderalismus und den verschiedenen Zuständigkeiten da auch, glaube ich, nur eine sehr schwierige Antwort. Aber was man nochmal, und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu betonen, dass diese ganzen Institutionen und Stellen und Co. intensiv und eng miteinander zusammenarbeiten, dass da auch ein sehr intensives Diskursverhältnis miteinander besteht und dass man schon versucht, auch gemeinsame Linien und Leitlinien zu formulieren, auch gemeinsam sozusagen an dem Thema zu arbeiten.
Okay, dann würde ich jetzt doch noch mal kurz versuchen, die Perspektive umzudrehen. Natürlich schwierig, weil hier keine Leute sind, die das betrifft oder die aus eigenem Erleben berichten könnten. Aber dann befrage ich den Medienkulturforscher. Könnte man die Sache auch so betrachten, dass ich mir mal von den Leuten, über die wir jetzt reden, also Leute unter 18, beibringen lasse, was ich nicht weiß? Haben die vielleicht eine Kompetenz, die ich einholen kann, statt die zu beschulen?
Ja, ich glaube, also vor allem eine technische Kompetenz, die Eltern, Lehrer ganz oft fehlt. Ja? Also wenn man so über die grundsätzliche Bedienung mancher Dinge spricht.
Ja? Also, da, also die Oberflächen.
Und was ich mit meinem Handy alles machen kann, jetzt als Beispiel, oder was ich im Internet alles machen kann, was ich auf sozialen Netzwerken alles machen kann. Ja? Also geht es rein nur um die Ausübung. Ja? Und da sind Jugendliche und junge Erwachsene definitiv fitter als die meisten Erwachsenen. Was jetzt noch nichts damit zu tun hat, dass sie dann tatsächlich fit sind, was die Inhalte betrifft. Ja, also das ist ja auch dieser große Gap, den wir heute haben, das auch so ein bisschen die Problemebene ist. Ja, also warum soll ich, weiß ich nicht, Mama glauben, dass sie das jetzt nicht machen darf, wenn Mama selbst nicht mal den Computer hochfahren kann?
Mhm. Ja. Aber gibt es denn vielleicht Projekte? Ich glaube, irgendjemand sagte hier das mal in der Diskussion oder in einem Nachgespräch, redeten wir mal so über die Idee eines freiwilligen digitalen Jahres, wo halt tatsächlich der 17-jährige Abiturient oder Abiturientin noch nicht so recht weiß, was mache ich denn? Naja, mache ich ein soziales Jahr im Altenheim und verklickere denen mal, wie sie sich online Sachen bestellen können oder so. Gibt es tatsächlich mal Projekte, die dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis oder dieses Gefälle umdrehen?
Ich kenne vor allem aus Österreich Projekte, aber halt auch sehr vereinzelt. Also es ist halt oft so dieses Problem, dass es vereinzelt passiert und dann meistens auf das Engagement einzelner Personen drauf ankommt und es halt wenig sozusagen Unterstützung auch oft gibt für so ein Projekt.
Habt ihr vielleicht Beispiele, die schon so ein bisschen systematischer aufgestellt sind über das Projekthafte hinaus?
Also ich kenne ein Beispiel aus dem Schulbereich, wo es eine Schülergruppe gibt, die im Prinzip ihren eigenen Lehrern beim Aufbau vom Beamer, Einrichten vom Rechner, im Unterricht und sowas auch helfen und die dann im Prinzip genau andersrum gebucht werden können und dann eben auch diesen Schülern erlaubt es, auch mal 5 Minuten später zu ihrem eigentlichen Unterricht zu kommen, was natürlich die ganze Sache ziemlich cool macht, weil Lehrern zu helfen ist ja erstmal so ein bisschen, aber zu spät kommen zum Unterricht.
Hey. Das ist natürlich eine ziemlich simple wie brillante Idee, ja, oder? Also einfach mal zu zeigen, ihr seid hier nicht die kleinen Doofis mit Plüschohren, sondern es gibt Sachen, die könnt ihr mir vertellen.
Genau. Weil das ist auch etwas aus meinem ganz persönlichen Erleben, dass dann ein Lehrer oder auch ein anderer Pädagoge, weil er eben Angst hat, dass denn die Technik zum Beispiel im Unterricht nicht funktioniert, es lieber gleich gar nicht macht. Und das ist auch eben so ein Punkt bei dieser Medienbildung, der da sehr mit reinspielt, dass man eben auch, wenn man medienkompetent oder mediengebildet ist, in einem fortgeschritteneren Stadium auch damit umgehen kann, dass man eben vielleicht auch nicht immer alles weiß oder kann. Das ist ja auch im Endeffekt eine Kompetenz. Und gerade in unserer sehr komplexen Medienwelt brauchen wir die auch immer mehr, dass wir eben nicht immer genau komplett alle Risiken 100% abschätzen können.
Also das würde ich jetzt gerne so als Take-Home-Message hier an alle für umsonst nochmal ausschenken, sowas wie der digitale Tischdienst oder so. Ne? Also das ist, glaube ich, durchaus was man vielleicht in den Schulen oder wo man was zu Kamellen hat, mal reintragen kann, dass die Kinder nicht nur so wie bei uns früher die Tafel abzuwischen haben, sondern dass auch wechselweise immer mal zwei für die Technik zuständig sind, finde ich tatsächlich eine große Erkenntnis, muss ich sagen.
Viel, viel kleiner eigentlich schon. Also ich halte das durchaus auch für einen sinnvollen Zugang für Eltern zu Hause, einfach um mal zu wissen, was die dort eigentlich machen.
Aber ich glaube, das passiert in der Tat, oder? Also könnte ich mir vorstellen.
Wenig. Also es wäre schön, wenn es mehr passieren würde, glaube ich. Also es ist eher, also man hat eher so diese Rückmeldung, dass ganz viele Eltern einfach überhaupt keine Ahnung haben, was tatsächlich dort passiert, ja, weil sie selbst überhaupt keinen Zugang zu diesen Medien haben.
Genau, und dann gehen Sie zu einem, wenn ich das kurz ergänze, ein bisschen auf eine praktische Ebene heben darf, gehen Sie zu einem Medienelternabend und erfahren da, was man alles machen muss, so schrittweise, welche Filtersoftware und so weiter es alles gibt. Und dann denke ich manchmal, ja, sprecht einfach miteinander oder probiert es einfach mal gemeinsam aus. Also dieses gemeinsame Medienerleben und sich wirklich gemeinschaftlich auch füreinander zu interessieren. Eben auch so diese typischen Streitpunkte beim irgendwelchen Online-Spielen zum Beispiel, die eben nicht einfach so unterbrochen werden können, aber dann geht's Abendessen und ne, so, wo man, wenn man jetzt mal irgendwie das Beispiel, was dann gerne herangezogen wird, Fußballverein nimmt, da kann ja auch nicht die Mutti da irgendwie zwischendrin reingehen und sagen, so jetzt hörst du auf mit diesem Spiel und so. Und sowas würde, glaube ich, ganz viel entkräftet werden, indem man sich einfach, indem man einfach mal fragt und miteinander spricht und sich das erklären lässt, es gemeinsam macht.
Ich glaube, wir haben hier gerade ein sehr schönes, aber auch ein sehr positivistisches Bild von Jugend vermittelt. Ich glaube nämlich in vielen Momenten nicht, dass sie besonders, also sie sind zwar technikaffin, können digitale Medien sozusagen intuitiv nutzen, aber ich glaube, ganz oft haben wir da so eine Grenze, wenn es tiefer gehen sollte. Wenn es darum geht, dass wir bestimmte Datenmechanismen, Algorithmen, Mechanismen analysieren müssen, und genau da hapert es, glaube ich, auch ziemlich doll. Und das ist auch, das haben wir vorhin auch schon diskutiert, durchaus auch ein Manko in der Medienbildung, dass wir da gerade erst auch anfangen, darüber zu diskutieren, wie können wir da Methoden und Vermittlungsmechanismen erarbeiten. Und ein zweiter Aspekt, ich glaube auch nicht mehr, dass wir so einen Generationenkonflikt inzwischen haben. Ich glaube, wir haben einen Milieukonflikt. Also es gibt genügend Studien, die beweisen, dass Eltern auch durchaus digital affin sind. Wir haben Zahlen und Daten zum Thema digitale Affinität von Lehrern, die ihre Unterrichtsvorbereitung mit allen möglichen digitalen Medien machen, das dann aber in der Schule nicht nutzen, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, da nähern wir uns auch so ein bisschen langsam an. Was meine große Befürchtung ist, ist sozusagen die unterschiedlichen Nutzungspräferenzen, dass wir da eher zu einer Lücke kommen. Also wir sehen das, wenn wir in verschiedene Bildungsmilieus gucken, die lehrspezifisch digitale Medien nutzen, manchmal auch sehr einseitig nutzen, dann aber auf der anderen Seite ein sehr hohes Selbstvertrauen haben und ihre eigenen Fähigkeiten, sozusagen ihre Selbstkompetenz, ihre eigene Medienkompetenz so hoch einschätzen. Und das ist eben sozusagen so eine Lücke zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit gibt. Und das ist, glaube ich, für mich das viel spannendere und wichtigere Thema dabei.
Okay, und, also gleich wieder und
noch einen Satz zu ergänzen, das haben wir auch bei den ganzen Risikoaspekten. Also ich glaube, wir haben so ganz klar umrandbare und definierbare Aspekte, wo wir sagen, oh, das könnte gefährlich werden für Kinder und Jugendliche, vielleicht sogar für Erwachsene, Pornografie, Gewalt und wenn irgendwie Cybermobbing und Co. Wir haben ja auch Aspekte, die Kinder und Jugendliche durchaus nicht durchschauen können. Also irgendwelche Inhalte, wir nennen das ganz auf soziale Desorientierung, dass Jugendliche sozusagen beeinflusst werden auf einer inhaltlichen Ebene in ihrer weiteren Entwicklung, ohne es eigentlich wirklich zu bemerken. Das kann auch in sexuellen Darstellungen geschehen. Das kann aber auch ein ganz blödes Beispiel sein, die Webseite von irgendeiner Sekte, die Kinder und Jugendliche vom rechten oder vom rechten Pfad überzeugen möchte. Und die zu durchschauen und die zu analysieren, ist für Jugendliche und wie gesagt auch für Erwachsene manchmal durchaus eine Herausforderung. Also es ist nicht so ganz einfach.
Ja, aber das würde ich gar nicht abstreiten, aber ich glaube, das Problem beginnt ja schon dabei, dass es gar nie zu solchen Gesprächen kommt, wo man dann vielleicht diese Dinge auch gemeinsam entdecken kann oder dann vielleicht tatsächlich der Elternteil oder Lehrer, Lehrerin sagen kann, so, es ist zwar spannend, was du da machst, aber da musst du irgendwie aufpassen. Also dahin kommen wir ja schon gar nicht. Dieser Digital Divide fängt ja schon viel früher an.
Dem würde ich ehrlich gesagt massiv widersprechen wollen, weil auch das haben wir, ich glaube, die letzte Disney-Jugend U9 Studie oder whatever, hat verschiedene Milieus von Eltern aufgemacht und durchgängig durch alle Milieus haben die Eltern in Befragung gesagt, dass digitale Medien wichtig für die Entwicklung ihrer Kinder sind und dass es auch ein Thema in der Familie ist. Also auch die nehmen das ja wahr. Und es ist ja nicht so, dass wenn sie genervt sind, weil ihr Kind den ganzen Tag im Hüter spielt, dass sie da auch nicht das Gespräch suchen. Also wir haben ja auch eine Bandbreite an Maßnahmen, die haben ja auch Eltern in der Erziehung, wie sie mit solchen Herausforderungen umgehen. Also ich glaube nicht, dass oder zumindest ist mir das so einseitig beschrieben, zu sagen, ja, die reden ja nicht mal drüber. Das glaube ich wirklich nicht.
Jetzt musst du die Linienrichterin sein, der erste Disser. Präsenz heute Abend.
Endlich mal.
Es ist quasi eine soziale Frage, wo Medien wie kompetent genutzt werden, oder ist es plus minus eine Generationenfrage?
Vielleicht also, willst du erst
Ich stimme durchaus zu, dass wir hier nicht auf einer Ebene von einem Generationenkonflikt sind. Ja.
Ach so.
Und dass es eher eine Milieugeschichte ist. Ja. Und dass wir durchaus Milieus haben, und das zeigen auch unterschiedliche Studien, dass umso höher wir die Bildungsleiter hinaufklettern, es durchaus auch normaler ist, gemeinsam den Umgang von sozialen Medien in der Familie zu haben, umso weiter wir hinunterklettern und so weiter, geht das auseinander. Und trotzdem ist es so, das zeigen auch Studien von uns sehr stark, dass es ganz viel halt immer noch so an dieser Oberfläche passiert. Es ist dann zwar halt irgendwie schön, dass dann halt die Eltern auch wissen, was dort passiert und welche Dinge teilweise oder das auch selber nutzen. Ja, aber trotzdem, dass dann ganz wenig dann tatsächlich mit der Mediennutzung von den Jugendlichen wieder zu tun hat. Das ist tatsächlich auch nur ein Eindruck, den ich habe, aber es ist so diese gegenseitige, es fehlt ganz oft an dieser gegenseitigen Kompetenz zugestehen, sie diese gegenseitige Kompetenz zugestehen. Ja, also das ist wahrzunehmen, dass es hier die Gruppe gibt, die in diesem einen Bereich was zu vermitteln hat.
Ich glaube, Jördes hat jetzt den Stein der Weisen gefunden und pendelt beide Positionen aus.
Ja, ich würde tatsächlich sagen, es ist, glaube ich, praktisch eine Mischung aus beiden Sachen.
Sag ich doch. Gut, dann kann ich jetzt endlich meine nächste Frage stellen, wenn ich euch so weit unter einem Hut habe. Ich wollte doch nochmal hier so ein bisschen Pfeffer reinbringen und nochmal diskutieren, was Mitdiskutant, der das letzte Mal nach vorne gekommen ist, hier so in die Runde getragen hat. Ganz anderes Thema, da ging es um den Einsatz von Drohnen. Und der meinte, Privatsphäre war ja ganz nett im 20. Jahrhundert, wirklich irgendwie eine kuschelige Sache, aber da sind wir jetzt drüber hinaus. Jetzt brauche ich ja Medienkompetenz nicht erst, wenn ich online belästigt werde, sondern auch schon, wenn ich Informationen über mich einstelle, wenn ich mich verlinke und so weiter. Ist das vielleicht tatsächlich eine Haltung, die junge Leute haben, Privatsphäre? Das hatte vielleicht Opa, aber ich heute nicht mehr.
Ich glaube, sie haben eine veränderte Haltung zum Thema Privatsphäre und Preisgabe von Daten. Also sie wissen, glaube ich, schon, dass soziale Netzwerke nicht ohne die Preisgabe von Daten funktionieren, haben aber, glaube ich, aber auch sowas wie eine Grenze von Daten, die sie eben nicht nach außen kommunizieren
wo
würden.
Wo ist diese Grenze? Oder wenn wir vielleicht bei diesem Ideal Privatsphäre bleiben, also du sagst ja so sinngemäß, hat sich verändert. Wie denn? Wie würde das ein heute 15-Jähriger, eine heute 15-Jährige beschreiben?
Was ich immer wieder spannend finde, gerade in sozialen Netzwerken, dass Jugendliche durchaus unterscheiden können, wie sie agieren, sozusagen im Real Life und in sozialen Netzwerken, obwohl es miteinander verschwimmt. Aber wir haben ja ganz oft so das Thema, Jugendliche haben 598.000 Freunde, aber selbst da unterscheiden sie und auch da unterscheiden sie, welchen Freunden sie welche Inhalte, welche Inhalte mitteilen. Also sozusagen, sie nehmen wahr, dass digitale Medien auch darauf basieren, dass man sozusagen Daten und auch Inhalte preisgibt, miteinander teilt, darüber kommuniziert, Anlässe schafft, aber sie setzen da auch, also auch das müssen wir, glaube ich, wieder milieuspezifischer sehen, aber sie setzen da auch eine persönliche Grenze. Und wie
und
die Grenze aussieht,
Grenzen
das kann ich...
jetzt weiter gefasst, anders gefasst? Wie würdest du es beschreiben?
Nee,
ja,
das
vielleicht ganz praktisch erklärt anhand einer Methode, die ich ganz gerne nutze. Wenn es um solche Fragen geht, da bringe ich immer so verschiedene Zettelchen mit, wo verschiedene Datenarten drauf sind. Also sowas wie ein Foto von mir in der Badewanne, meine Telefonnummer, meine Adresse, die Uhrzeit, wann meine Eltern aus dem Haus gehen und so weiter. Die Jugendlichen sollen das im Prinzip einkategorisieren nach, ja, das darf jeder wissen, bis hin zu, oh nee, das ist ganz persönlich, das ist nur was für mich. Und da
für mich wären jetzt alle Sachen, die du genannt hast, das ist ganz persönlich und nur für mich.
Es gibt auch Beispiele wie zum Beispiel der Name meines Haustieres, mein Spitzname, meine Mathematiknote. Das ist eigentlich für mich immer der spannendste Punkt, weil der eigentlich immer an allen Extremen hin und her wandert. Ich stelle aber da fest, dass es tatsächlich sehr individuell ist und dass ich nicht sagen könnte, die Jugend heute, wenn man so möchte, haben irgendwie ein großartig anderes Verhältnis zu Datenschutz als ich. Also klar gibt es so Punkte mit diesem Punkt, Uhrzeit, wann die Eltern aus dem Haus gehen, da sagen sie manchmal, ja, wen soll das denn interessieren, kann doch jeder wissen. Und dann sage ich, ja, aber überleg mal, wann können das vielleicht doch ungünstig, ah ja, stimmt, wenn so Diebe kommen oder so, ist es vielleicht doch nicht so. Also so, das sind dann wieder so diese Reflexionssachen, wo man so die Weitsicht vielleicht noch nicht hat. Aber so ganz generell deckt sich das mit meinen Beobachtungen so aus der Praxis nicht so direkt? Aber vielleicht noch mal ein anderes schönes Beispiel, was mich auch so ein bisschen aufhören lassen hat zu dem Thema. Ein Jugendlicher sagte mal zu mir: Ach, weißt du was, Joris, wenn ich jetzt mich total verstecke und einigle und nicht so viele Daten preisgebe wie die anderen, dann falle ich ja wiederum auf.
Noch mal ganz kurz, aber noch eine Fußnote zur Mathe-Note. Das ist natürlich auch eine Größe, die abhängig von der Note ist.
Genau.
Das wäre bei mir auch je nachdem sehr unterschiedlich, ob ich die preisgeben möchte oder nicht. Genau. Aber vielleicht noch mal du, Matthias, zu der Frage. Ist die Definition Privatsphäre eine andere bei Menschen aus der Generation Z, wie wir eingangs gelernt haben, als die von mir, von euch?
Also es ist jetzt ein Gefühl, ich habe keine Daten dazu, muss ich gleich sagen. Also ich habe das Gefühl, dass sie nicht wesentlich anders agieren, wie vielleicht auch Jugendliche vor 20, 30 Jahren, nur sozusagen das Publikum wird größer. Also das Problem sehe ich auch eher eben bei der Gefahrenabschätzung. Also welche Informationen, ein schönes Beispiel finde ich immer, ist sowas wie sexuelle Orientierung oder politische Einstellungen, ja? Also die sie ohne Probleme irgendwie auf der Facebook-Seite irgendwie zu sehen sind, ja, für ihre Freunde und Freundinnen. Das ist aber wahrscheinlich auch was, was man vielleicht auch, also nehme jetzt mich nicht raus, ja, wahrscheinlich auch mit meinem Freundeskreis geteilt hätte. Ja, nur sozusagen der Rahmen des Teilens wird größer. Also es ist eher so, manchmal eher so das Gefühl, es ist so, wo das Problem eher liegt, ist nicht, dass sie jetzt sie keine Gedanken über Privatsphäre machen, sondern eher so diese Gefahreneinschätzung bei vielen Bereichen einfach dann irgendwie oder Konsequenzabschätzung. Ja.
Wenn ich jetzt so ein Kind hätte, bei dem ich das vermute oder bei dem ich rausfinden möchte, wie definiert denn das Kind Privatsphäre, was gibt es in den Netzwerken preis, was behält es für sich, würde ich mir natürlich schön schlau auch einen Facebook-Account zulegen und mal gucken, was treibt er oder sie da denn so. Ist das ein Rat, den ihr in eurer Praxis erteilt auf den eben angesprochenen Elternabenden, wo die Eltern sagen, was mache ich denn, um zu wissen, was der Raphael Ludwig da jetzt treibt?
Schönes Beispiel, als ich die ersten Fortbildungen für Lehrkräfte zum Thema Social Media gemacht habe und auch zum Thema Facebook habe ich am Anfang dann immer mein eigenes Facebook-Profil mal gezeigt, weil man kann ja von außen in Facebook nicht reingucken so richtig. Und habe ihm das so ein bisschen gezeigt und da war in jeder Fortbildung eine Lehrkraft, die gesagt hat, oh, geben Sie mal den Namen von meiner Tochter ein oder von meiner Nichte oder so.
Aber auch ein Geschäftsmodell.
Also raten tue ich Ihnen das überhaupt nicht, weil das ist ja im Prinzip eine Art von... Aber
ist es nicht das Allerverständlichste? Ich meine, du kommst ins Zimmer, das aufgeschlagene Tagebuch liegt da. Oh, so ähnlich ist das doch, oder?
Ich würde das eher...
Ja, es ist eine moralische Frage, aber beantwortet sie ehrlich.
Ich würde das tatsächlich eher damit vergleichen, am Wochenende sie vor der Disco zu verstecken und mal zu gucken, was die dort drin machen in Inkognito. Also so, ist halt, dann hat man, also diese...
Ja, ich frage jetzt nicht nach dem Coolheitsfaktor.
Nein, es geht gar nicht um den Coolheitsfaktor, es geht halt eher darum, was man mit der Information anfangen kann, also weil ich halt tatsächlich eher für schädlich dann direkt darauf anzusprechen, also ich bin jetzt kein Pädagoge, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass der Effekt irgendwie enden wollen wäre, wenn ich dann irgendwie daherkommen würde, so mit dem Facebook-Ausdruck und so sagen würde, so habe ich gestern gefunden und jetzt reden wir drüber.
Ich finde es total schwierig. Also ja. Das hat ein bisschen was von Spionage und vor allen Dingen das widerspricht sozusagen immer wieder der Herausforderung, die wir als Pädagogen Eltern mitgeben. Die brauchen ein Vertrauensverhältnis zu ihren Kindern. Und vor allem dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, müssen Eltern für ihre Kinder da sein. Und ich glaube, mit so einer Spionagehaltung, mit so einer versuchten Haltung, alles erfahren zu wollen und da auch nicht ehrlich und offen zu kommunizieren, wird es genau dann problematisch, wenn das Kind Schwierigkeiten oder Herausforderungen oder auch Gefahren begegnet und sich eben nicht mehr an seine Eltern wenden kann und eben nicht mehr gemeinsame Lösungen finden kann.
Gefährdungen sind, wenn ich da nicht bin, wenn ich das nicht weiß.
Ja, aber es gibt ja auch andere Mittel und Möglichkeiten, mit seinem Kind über seine Nutzung digitaler Medien zu kommunizieren und das zu besprechen. Also auch das ist ja sozusagen immer wieder ein Ziel der Elternarbeit, Eltern dafür für Themen zu sensibilisieren und so ein offenes Verhältnis mit ihren Kindern zu entwickeln, dass Kinder sozusagen immer bei Fragen, Herausforderungen, Gefahren, schönen Sachen mit ihren Eltern kommunizieren und auch Medienerlebnisse gemeinsam gestaltet werden. Also lieber gemeinsam Medienerlebnisse schaffen, ein offenes Diskussionsverhältnis in der Familie schaffen, als Spionage zu schaffen. Ich hätte es damals auch nicht gut gefunden, hätte meine Mutter mein Tagebuch gelesen.
Reden statt spionieren, das empfiehlt der Medienreferent Björn Schreiber. Gemeinsame Medienerlebnisse schaffen, erleben und auch besprechen. Insgesamt ein digitaler Salon mit vielen guten Anregungen. Den Hinweis von Jördis, dass manche Schulen ihre Schülerinnen und Schüler zum Technikdienst bitten, finde ich ja ziemlich gut. Den dürft ihr auch sehr gerne den Lehrkräften eurer Wahl weiterempfehlen. Wie auch natürlich diesen kompletten Hörsaal. Der steht gleich online auf dradiowissen.de bereit zum Nachhören. Und die Podcast-Version, die ein paar Takte länger ist, könnt ihr dort runterladen. Am 30.11. laden wir euch dann zu einer neuen Ausgabe des digitalen Salons ein. Wir sprechen dann im HIIG im, jetzt muss ich tief Luft holen, Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft in Berlin. Dort sprechen wir also über das Internet der Sinne, über Hören, Tasten und Schmecken im Netz. Der Eintritt ist wie immer frei und wir freuen uns, wenn ihr physisch dabei seid oder aber mitdiskutiert unter dem Hashtag Dicksaal. Ob on oder offline, Katja Weber wünscht euch jetzt noch einen schönen Abend. Macht's gut!